oder Liebe. Der Stimm-Sinn-Podcast.
Wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Twang oder Liebe. Mein Thema heute, unser Thema heute ist erst das Handwerk, dann die Musik. Und ich habe das ganz bewusst so formuliert, dass es sich anhört wie erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Weil ich mit dir darüber sprechen will, wie viel da immer noch schief läuft in der Musikausbildung, in den Chören, in den Orchestern und so weiter, aus meiner Perspektive. Und dass ich eben nicht der Meinung bin, dass wir es erst können müssen, dass wir erst die richtigen Töne können müssen und dann irgendwann fangen wir an, Musik zu machen, sondern dass es für mich mindestens gleichzeitig passiert. Das Musik machen und das Lernen von Material zum Beispiel. Das ist was, womit ich immer wieder anecke, wo ich immer wieder bemerke, dass da so die weit verbreiteten Annahmen in der Musikwelt, in der Chorwelt doch ganz anders sind, als wie ich das sehe. So oft sehe ich das in Chören. Viel zu schwere Stücke geübt werden. Stücke, bei denen die Menschen wirklich strugglen, die Musik tief zu verstehen. Ja, wenn wir mit einem Chor von 25 Laien mehrstimmig singen, vierstimmig singen vielleicht und die Stimmen sowohl rhythmisch als auch zum Beispiel von den Harmonien, aber meistens ist es eigentlich rhythmisch das, was die Menschen herausfordert, so schwierig sind, dass die Menschen sich wie bekloppt an ihr Blatt klammern und eigentlich immer nur hoffen, oh Gott, hoffentlich komme ich da irgendwie durch, dann ist da wirklich kein Platz zum Musikmachen. Und das finde ich persönlich sehr schade, weil für mich bedeutet Musikmachen miteinander sein, wirklich etwas erschaffen und vor allen Dingen etwas erleben. Ja, erleben, wie etwas zusammenkommt, wie sich Harmonien zusammenpuzzeln, wie Klang sich entfaltet, wie Rhythmus, wie Groove sich entfaltet, wie Dynamik entsteht, wie wirklich aus den einzelnen Puzzleteilen ein großes Ganzes entsteht, was mehr ist als die Summe der Teile. Das ist für mich Musik machen. Und aus meiner Perspektive gilt das nicht, dass wir erst die Töne können müssen, dass wir erst das Handwerk beherrschen müssen und dann können wir anfangen, Musik zu machen. Ich durfte neulich bei meinem kleinen Sohn, der ist in der zweiten Klasse, hat angefangen, Trompete zu spielen, in so einem Je-Kids-Orchester mit dabei sein. Und ich fand, die haben das wirklich ganz gut hingekriegt, den Kindern, obwohl sie ja wirklich auf ihren Instrumenten, da waren Geigen dabei, da waren Klaviere dabei, da waren Trompeten dabei, Gitarren, dass die das wirklich einfach noch nicht können, dass die mit ihrem Instrument wirklich noch kämpfen. Ja? Aber die haben das gut hingekriegt, dass die Kinder zu weiten Teilen dieser Orchesterstunde nicht das Gefühl hatten, ich kann es noch nicht, sondern wir musizieren mit dem Material, was da jetzt da ist. Ja, die haben zum Beispiel so Rhythmusübungen, wo sie lernen, Rhythmen zu klatschen unter anderem. Ja? Und dann durfte immer ein Kind durfte den Rhythmus, also erst haben alle zusammen das geklatscht und dann durfte ein Kind durfte einen Rhythmus aussuchen und den erst vorklatschen und dann mit dem Instrument machen auf einem beliebigen Ton. Und meistens ist das ja erstmal nur ein Ton, ja, aber theoretisch, wenn jetzt ein Kind schon ein bisschen experimentierfreudiger auf seinem Instrument wäre, könnte das auch auf verschiedenen Tönen sein. Und dann haben die das alle, den Rhythmus gemacht, auf verschiedenen Tonhöhen. Jeder so, wie er wollte. Es ist schief und krumm durcheinander, aber wir machen alle zusammen den gleichen Rhythmus. Und wir erleben, da passiert bam, 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 zum Beispiel alle zusammen. Und das wiederholt sich immer wieder. Das fand ich richtig cool. Und ich bin der Überzeugung, dass wir von Anfang an, wenn wir anfangen, ein Instrument zu lernen und Singen und Stimme ist ja, da hat da ein bisschen eine Sonderstellung, da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein, dass wir von Anfang an Musik machen müssen. Und dass es nicht darum gehen kann, Noten zu lernen, um sie dann vom Blatt abzubuchstabieren. Ja, das führt dazu, dass man relativ schnell relativ komplexe Stücke spielen kann, ja, dass es funktioniert, in Anführungsstrichen. Aber wo ist da die Musik? Und mein großer Sohn, der spielt auch Trompete, der hat das ziemlich nach so einem klassischen Modell gelernt. Ja, der kann, obwohl er erst in der 6. Klasse ist, relativ komplizierte Sachen spielen. Aber ich habe am Anfang mit dem immer wieder versucht, auch zum Beispiel uns einfach Töne hin und her zu werfen. Ich einen Ton, er einen Ton, ich einen Ton, er einen Ton. Ich mache einen Rhythmus, er macht ihn nach. Er macht einen Rhythmus, ich mache ihn nach und so weiter. Ich habe das leider nicht wirklich bis zum Ende weiterverfolgen können, weil ich einfach auch, dass meine Kapazitäten begrenzt sind. Ich kann das nicht jeden Tag mit dir machen. Aber das ist eigentlich das, was da im Trompetenunterricht auch laufen müsste, aus meiner Perspektive. Ja? Wenn ich Kinder unterrichten würde, was ich ja nicht tue, würde ich spielerisches Umgehen mit dem Instrument, spielerisches Umgehen mit Rhythmus, mit Klang immer mit einbeziehen, parallel zu dem, wie Kinder vielleicht Noten lernen. Und mein kleiner Sohn, der hat gar keinen Bock auf Noten lesen. Ja? Der sagt, ah ja, ich kenne das Lied jetzt. Und dann weiß er, wie das klingt. Und er merkt sich die Notennamen und dann spielt er das einfach. Und der Trompetenlehrer ist da ein bisschen verzweifelt und sagt, ja, wie soll das denn gehen? Der muss ja dann irgendwann auch mal kompliziertere Stücke vom Blatt spielen. Und ich schmunzel dann immer in mich rein und denke so, ja, aber wie viele Leute können Dinge vom Blatt spielen und haben die Musik trotzdem nicht begriffen, haben kein Gespür für Melodien. In wie vielen Orchestern ist es einfach nur das Ziel, dass alle gleichzeitig losspielen, jeder spielt ungefähr im gleichen Tempo seine eigene Stimme und wenn alle am Ende gleichzeitig rauskommen, ist das ein Erfolg. Aber das ist für mich kein Erfolg. Für mich ist es ein Erfolg, wenn Menschen wirklich Musik erleben, wenn Menschen Musik verkörpern. Und ich kann das so aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich komme auch schon aus einer notierten Musikrichtung. Ja, ich habe sehr früh angefangen, Klavier zu spielen, auch wirklich nach Noten. In meinem Flötenunterricht, den ich hatte, ging es immer schon auch ums Musizieren. Da bin ich meiner Flötenlehrerin immer noch sehr, sehr, sehr dankbar, auch wenn ich das als Kind nicht so verstanden habe, was das soll. Ja, aber irgendwann habe ich kapiert, ach so, es gibt einen Unterschied zwischen ich spiele die Töne und ich spiele Musik. Und ich habe immer das Bedürfnis gehabt, wirklich Musik zu machen, Musik zu erleben. Und als ich dann in die populäre Musik eingestiegen bin, als ich dann plötzlich Bands hatte, da war plötzlich das, was auf dem Blatt stand, einfach nicht mehr so wichtig. Ja, natürlich, ich habe in einem vierstimmigen Bläsersatz gespielt, in so einer fetten Soulband. Ja, natürlich möchten wir, dass das präzise ist. Aber vor allen Dingen möchten wir, dass das ganze Ding rollt. Wir möchten, dass die Dynamik in so einem ganzen Ding rüberkommt zum Publikum. Und da ist es eigentlich, aus meiner Perspektive, völlig egal, ob das jetzt eine Soulband ist oder, was weiß ich, ein Streichquartett. Wir möchten, dass das, was wir tun, rüberspringt zum Publikum und vor allen Dingen, dass wir selber eine saugute Zeit haben beim Musizieren. Und ich erlebe das immer wieder in Chören oder in Ensembles, gerade mit Laien, wo es am Handwerkszeug einfach manchmal mangelt, ja, wo einfach die Instrumente nicht so bedient werden können, der Klang nicht so gestaltet werden kann, wie der Chorleiter sich das vorstellt, dass da unglaublich viel an den Tönen herumgebimst wird, damit das dann hinterher funktioniert. Und ich bin der Meinung, wir müssen davon weg, weil es ist verschenktes Potenzial. Musik ist nicht dafür zuständig, dass wir alle die gleichen Töne zur richtigen Zeit spielen. Das ist nicht Musik. Musik ist das, was mich bewegt. Ja? Und wenn ich ein Jugendorchester zum Beispiel habe, was ich letztes Wochenende miterlebt habe vom Orchester von meinem Sohn, wenn die so, ich sag mal, leichte Blasorchester-Sachen spielen, die aber immer noch für die Kinder wirklich sauschwer sind, dann muss ich da zum Beispiel erstmal ein Teil, wo wirklich nur Groove ist, ja, das muss ich mal rund spielen und mal gucken, bis es sich frei spielt. Und in einem Chor genauso, ja, wenn ich ein rhythmisches Pattern habe, was ineinander greifen soll, was irgendwie ins Rollen kommen soll, dann muss ich das isolieren, rausnehmen und damit spielen. Und ich freue mich wie Bolle auf unseren Festivalchor beim Stimmsinn-Festival am 30. 30. Mai, wo wir genau das machen werden. Ja, wir haben ein relativ einfaches Stück, überschaubares Stück ausgesucht. Klar, ist auch nur ein Projektchor, sind ja nur 3 Stunden und wir möchten schon in diesen 3 Stunden auch dafür sorgen, dass da Musik entsteht und dass da nicht jeder mit seinem Blatt sich von Ton zu Ton zittert, wann bin ich jetzt dran, ja, und auf welcher Tonhöhe. Aber wir werden auch mit dem Material improvisieren. Wir werden uns die Basstöne raussuchen, wir werden daraus so ein Ostinato machen, wir werden damit frei umgehen und verschiedene Bausteine, die dann hinterher im Song vorkommen, im Arrangement vorkommen, schon vorher einfach erleben, ohne dass wir wissen, ah, das ist in Takt 47, ja, und dann üben wir jetzt den Teil von Takt 48 bis Takt 61. Darum geht's ja nicht. Ja, sondern wir üben, hey, dieses Pattern, wir üben das, ach so, und dann können die Stimmen, die können dann noch A's machen, okay, wir machen das dreistimmig, ja, und es geht immer darum, dass wir das erleben. Weil wir können Musik nicht begreifen, indem wir uns von Ton zu Ton buchstabieren. Wir können Rhythmen nicht begreifen, indem wir wissen, dieser Ton kommt auf 4 und. Das hilft uns überhaupt nicht weiter. Aber so findet immer noch oft Orchesterarbeit und Chorarbeit statt. Ja, sondern wir müssen wissen, wie fühlt sich das im Körper an? Wie fühlt sich ein Offbeat im Körper an? Wie fühlt sich etwas, was zum Beispiel in diesem Blasorchester gibt es ja oft, ne, so forte piano crescendo, etwas, was macht. Ja. Da hilft das ganz wenig, den Kindern zu sagen, ihr müsst laut anfangen, dann leise werden und dann wieder lauter werden. Ja, das können die dann machen, aber es geht ja darum, dass die das erleben. Und dafür brauchen wir den Körper. Ich habe letztes Jahr einen Chorworkshop gegeben in Cottbus. Und da haben wir auch dynamisch gearbeitet unter anderem. Und da hatte ich so einen Spaß dran. Ja, da ging es darum, das war so eine bisschen gospelige, soulige Nummer, dass es an einer Stelle dann irgendwie wirklich dichter und lauter werden sollte. Und wenn man den Leuten sagt, hey, hier wird's lauter, dann singen die halt alle einfach lauter. Das macht aber nichts mit der Musik dann. Und dann haben wir dafür gesorgt, dass diese Menschen körperlich erleben, was es bedeutet, wenn Klang sich verdichtet. Haben sie zum Beispiel aufeinander zugehen lassen und sich dann wirklich Schulter an Schulter berühren lassen, sodass ein Kontakt entsteht. Und dann passiert was mit der Musik, was wir nicht über Lautstärkezeichen im Notenblatt ausdrücken können, sondern dann passiert Kontakt, dann passiert wirklich Musik. Und das ist erfreulich, beglückend und ich glaube, wir dürfen da wirklich mutiger werden im Sinne von leichtere Stücke aussuchen und direkt die Musik mitüben. Weil wenn wir ein schwieriges Stück üben und dann können wir das irgendwann, ist entweder haben die Leute schon gar keinen Bock mehr drauf auf das Stück oder das Konzert steht sowieso schon nächste Woche vor der Tür. Wir haben es eben gerade so mit Ach und Krach geschafft, das Stück soweit fertig in Anführungsstrichen zu kriegen, dass wir es überhaupt präsentieren können. Aber wenn wir zum Beispiel in verschiedenen Formteilen von so einem Chorstück die Musik wirklich mitüben, wenn wir die innere Haltung, die dahinter steckt, den Groove, die Klanglichkeit, die Dynamik, die Phrasierung, wenn wir das alles wirklich verkörpern, schon im Übeprozess, geht das nicht mehr hinterher verloren, sondern das ist einfach drin im Stück. Und wir als Sänger, wir als Chormenschen, wir haben natürlich einen riesigen Vorteil im Gegensatz zu allen anderen Instrumenten, weil Instrumente brauchen ein gewisses Handwerkszeug. Ja, ich muss wissen, welche Knöpfe ich drücken muss bei der Trompete. Ich muss wissen, wie halte ich den Bogen bei der Geige. Ich muss meine Finger koordinieren. Das heißt, da ist ein gewisses Maß an Handwerkszeug nötig, um gewisse komplexe Dinge zu spielen. Und trotzdem glaube ich, dass auch wenn wir noch wenig oder kein Handwerkszeug haben beim Instrument, dass wir ins Musikmachen einsteigen können. Damit, auch wenn ich erstmal nur 3 Töne kann auf der Geige, ich weiß, wie sich Musikmachen anfühlt, damit ich da dranbleibe. Weil wenn ich nur Handwerk übe, habe ich irgendwann keine Lust mehr. Dann schmeiße ich mein Instrument in die Ecke oder sage nach der 4. Klasse, wenn ich in so einem J-Kids-Orchester war, ach nee, jetzt komme ich auf die weiterführende Schule, jetzt muss ich so viele andere Dinge lernen, jetzt ist zum Instrument eben kein Platz mehr. Aber warum ist zum Computerspielen Platz und zum Instrument üben nicht? weil Computerspielen Spaß macht, weil ich da kreativ sein kann, weil ich da was gestalten kann. Also meine Kinder spielen Minecraft zum Beispiel, ja. Und die spielen einfach viel lieber, als dass sie zum Orchester gehen, also zumindest der Große. Aber was, wenn das Orchester so wäre, dass es da auch was zu erleben gibt? Dass es da was zu bauen gibt? Dass es da Kontakt gibt, in den ich einsteigen kann? Dass es etwas mit mir macht? Und das ist für mich mit die Grundlage von Musizieren, dass ich erlaube, dass es etwas mit mir macht. Dass Klang, den ich auf meinem Instrument produziere, nicht außerhalb von mir ist und nicht dazu dient, dass mein Lehrer zufrieden ist, sondern dass ich Klang erlebe als etwas Lustvolles. Dass ich einen Rhythmus, eine melodische Phrase erlebe als etwas Lustvolles. Und als Sänger haben wir den Vorteil, dass nicht diese handwerkliche Schranke dazwischen ist. Jeder Mensch kann singen. Ja, wir dürfen unsere Ohren entwickeln. Ja, wir dürfen Gespür für Rhythmen, für Klänge, für Zusammenklänge, für Mehrstimmigkeiten entwickeln, ja. Aber wir verkörpern sie einfach direkt. Ja, wir können nicht zweistimmig singen, wenn wir nicht wissen, wie sich Reibung anfühlt. Das können wir nur, wenn wir uns komplett abschotten von den anderen. Ja, bei zwei Trompeten, die können ganz wunderbar zwei verschiedene Stimmen spielen, ohne dass sie sich miteinander beschäftigen. Ohne dass die Stimmen sich einhaken. Beim Singen führt das immer zu Frust, beziehungsweise führt das zu Wackeleien. Und das ist so eine große Chance. Und deswegen finde ich es auch total wichtig, dass auch wenn wir mit Instrumenten arbeiten, dass wir immer wieder die Stimme mit dazu nehmen, weil die einfach uns den direktesten Zugang zur Musik erlauben. Weil wir dann die Musik mitüben können und nicht an unseren handwerklichen Fähigkeiten scheitern. Und bei diesem Orchesterwochenende, da war so ein Schlagzeuger dabei, der seinen Job wirklich ganz gut macht, aber einfach noch ein Teenager ist und manche Dinge noch nicht so gut koordiniert kriegt. Und da ist es so wichtig, dass wir dann einfach erstmal gucken, was ist denn das Wichtigste? Was stützt denn das ganze Ding musikalisch? Und nicht, habe ich wirklich jeden Hi-Hat-Schlag genauso gemacht, wie er in den Noten steht? Hat das Hi-Hat sich jetzt genau dann geöffnet, wann es in den Noten steht? Das ist fürs Musikmachen absolut irrelevant. Fürs Musikmachen ist relevant, kann das Metrum durchgehen? Sind die Betonungen da, wo sie hingehören? Damit die Musik ins Rollen kommt. Und ich glaube, da ist noch so viel Luft nach oben, dass wir unseren Blick umlenken. Ja? Von ich übe zuerst Handwerk, ich muss zuerst die Töne treffen können. Ich muss zuerst eine gewisse Tonhöhe erreichen können, sonst kann ich nicht singen. Ja, natürlich, wenn wir im Chor singen und da hat der Sopran oben ein G, ja, dann ist es doof, wenn ich das nicht kann. Aber es sollte sich doch niemals so anfühlen, dass ich dann von der Musik ausgeschlossen werde. Und viele Leute denken, dass wenn wir ins, ich sag mal, freie gemeinsame Musizieren kommen, dass dann immer nur schiefes Gehupe und seelenglückliches Gesinge, ja, mit schiefen Tönen und Gekiekse dabei rauskommt, ja, oder dass die Alternative ist, dass wir ein Orchester haben oder einen Chor, der wirklich präzise singt. Und ich glaube, wir müssen aufhören, diese zwei Welten so voneinander zu trennen. Wir müssen anfangen, das zu verbinden. Wir müssen das Musizieren mitüben, wenn wir Handwerk üben. Wir müssen, wenn wir ein Stück erarbeiten, immer auch gucken, wie kann ich es runterbrechen, sodass wir nicht an unserem Handwerk scheitern müssen. Und wie kann ich als Chorleiterin oder als Ensembleleiter den Leuten helfen, eine Orientierung zu finden? Ja, wenn irgendein Groove zu kompliziert ist, zu denen zu helfen, worum geht es denn wirklich? Wo sind die Betonungen? Wo könnt ihr euch wieder einfädeln? Und so weiter. Und ich arbeite ja in meinen Kursen sehr viel mit sehr einfachen Liedchen, weil ich den Menschen dieses musikalische Erlebnis gönnen möchte. Weil ich möchte, dass Menschen erleben, wie es ist, in einem großen Ganzen eingebettet zu sein. Weil das können wir uns nicht erdenken. Ja, wir können keine keine komplexen Harmonien und rhythmischen Dings einhaken, nur darüber, dass wir es richtig machen. Wir müssen ein Erlebnis dazu haben, wie es sich anfühlt, wenn Musik sich wirklich einhakt. Und dann müssen wir manchmal die Sachen so leicht machen oder mit einzelnen Patterns arbeiten, mit leichten Improvisationen arbeiten, dass die Menschen die Chance haben, das zu erleben. Damit dann, wenn wir komplexere Stücke singen, in denen was anfängt zu suchen nach, wie könnte sich das einhaken? Wo bin ich im Klang, wo sind die anderen? Wie kann ich mich mit meinem Ton anlehnen an mein Gegenüber? Ich mache das sehr oft, dass wenn irgendwie Harmonien, wenn ich jetzt mal in der Chor, bei dem Chorwochenende zum Beispiel zu Gast bin, dass wenn da irgendwie Reibungen sind, dass ich die Menschen wirklich körperlich sich aneinander anlehnen lasse. Oder ich arbeite ja auch viel mit Luftballons. Dass Menschen wirklich ein Gespür dafür kriegen, wenn der ganze Chor als Klangkörper aktiviert wird, wie das ist, Teil dieses Klangkörpers zu sein. So ein Erlebnis muss man haben, damit man dann, wenn man wieder vielleicht ein Stück singt, beziehungsweise das mit den Ballons machen wir ja auch oft mit komplexen Stücken, damit wir wissen, wonach suchen wir eigentlich. Wonach suchen wir, wenn es nicht darum geht, die richtigen Töne zu singen? Wonach suchen wir, wenn es nicht darum geht, hier an der richtigen Stelle laut und leise und kurz zu machen? Weil es geht ja um die Verbindung immer wieder. Und damit wir diese Verbindung spüren können, müssen wir sie in einer Situation erleben, wo es unausweichlich ist, dass das passiert. Und dafür brauchen wir immer den Körper. Das geht nicht nur übers Hören. Wir brauchen dafür den Körper. Zu spüren, dass eine Harmonie einrastet, passiert im Körper. Und ganz egal, ob wir Sänger sind oder ob wir ein Instrument spielen. Wenn Klang sich wirklich einhakt, passiert da was im Körper. Und je besser wir unseren Körper kennen, je öfter wir üben, in der Wahrnehmung zu sein und nicht im Machen und Ackern und richtig machen, desto empfänglicher sind wir für diese Momente, wo es sich einhakt oder wo es kurz vor Einhaken ist, wo wir dann aber wissen, guck mal, das ist das kleine Töckelchen inneres Anlehnen, was es noch braucht. Oder das kleine Töckelchen an Kontakt mit meiner Nachbarstimme zum Beispiel, was dazu führt, dass es wirklich einrastet. Und deswegen machen wir Musik, weil wir wollen, dass etwas entsteht, was einrastet. Weil wir in ein Erlebnis eintauchen möchten, das wir sonst im Alltag nicht haben. Dass wir eingebettet sind in so ein Klanggebilde. Dass wir zusammen pulsieren, schwingen. Das sind Dinge, die uns Menschen auf einer sehr existenziellen Ebene erreichen und glücklich machen und in uns eine Sinnhaftigkeit und Verbindung mit etwas, was größer ist als wir, ermöglichen. Und dafür ist aus meiner Perspektive Musik da. Früher haben die Menschen sehr viel volkstümlich musiziert. Und da ging es nie darum, kann ich das bedienen, was die anderen von mir wollen? Sondern da hat vielleicht die Oma in der Küche ein Lied angefangen und die Enkel haben da mitgesungen und dann ist die Mama dazu gekommen und weil die das Lied gut kannte, hat die noch eine zweite Stimme gesungen. Und irgendwann haben die Enkel gemerkt, guck mal, so geht das. So funktioniert das, wenn wir einen Kanon singen und so weiter. So hat sich das ja ursprünglich entwickelt. Da war Musik immer Ausdruck von Kontakt und von gemeinsamem Erleben. Und wir sind in unserer überakademisierten Musikwelt irgendwie stecken geblieben. Und natürlich ist es großartig, wenn tolle Orchester wahnsinnig komplexe Werke toll spielen, große Opern, krasse Big Bands. Natürlich, das ist fantastisch. Aber auch da geht es nicht darum, all die vielen Töne zu spielen, die das Saxophon da jetzt gerade spielt, sondern da geht es um das Erlebnis. Und wenn wir noch gar nicht in der Lage sind, so ein komplexes Ding überhaupt zu begreifen, so eine komplexe Musik in uns wirklich zu halten, wir haben gar keine Kapazität für diese Komplexität, dann macht es keinen Sinn, sich da auf dem Blatt rumzubuchstabieren und eine Komplexität vermeintlich zu erschaffen, die wir gar nicht verstehen können. Und ich träume davon, dass ich noch mehr auch mit wirklich handwerklich guten Ensembles arbeiten kann. Weil ich glaube, wenn das zusammenkommt, eine wirkliche Verkörperung, und ich meine, es gibt ja tolle Ensembles, bei denen wirklich alles verkörpert ist, aber es gibt auch Orchester, da gehen die Leute hin zum Dienst, schrubben ihre 137 Takte darunter und dann gehen die wieder heim. Und dann bleibt die Musik unter ihrem Potenzial. Dann bleiben die tollen Chöre, die es gibt, unter ihrem Potenzial. Und natürlich ist es dann trotzdem aufgrund der Komplexität des Werkes zum Beispiel schon beeindruckend, in Anführungsstrichen. Aber es könnte mich noch tiefer erreichen, wenn die Menschen das noch tiefer verkörpern. Und ich weiß nicht, ob wir so Musik wie, weiß ich nicht, Brahms und Wagner und sowas, ob wir überhaupt die Kapazität haben können, das wirklich zu verkörpern. Wir normalen Menschen, ja, die sich jetzt nicht den ganzen Tag damit beschäftigen, die nicht den ganzen Tag sowas singen, die nicht den ganzen Tag in solchen Orchestern spielen. Weil da so eine Wucht an Emotion und an Klang und an Rhythmus und an Welt, ja, die sich entwickelt, präsent ist. Aber ich glaube, wir können da immer mehr hinkommen. Aber dafür dürfen wir nicht diese allerersten musikalischen Schritte überspringen. Wir müssen lernen, wie sich eine Reibung verkörpert. Wir müssen lernen, wie sich Rhythmus wirklich verkörpert. Ja, wir können nicht anfangen, Hürdenlauf zu machen, bevor wir überhaupt laufen können. Babys müssen erst lernen, wie sie sich drehen, dann wie sie sich hinsetzen, wie sie krabbeln, wie sie laufen. Das sind die Wege, die wir müssen das nach und nach lernen. Ja, wir können nicht diese Entwicklungsschritte überspringen. Weil wenn unser Orchesterleiter, wenn der natürlich schon komplexe Sachen verstehen kann, ja, und ich habe zum Beispiel in diesem Musikschulorchester, ich habe da auch schon mal mitgespielt, und natürlich kann ich eine ganz andere Komplexität verstehen als die Teenager. Absolut. Ich begreife ganz viele Dinge, weil ich einfach so viel musikalische Erfahrung habe, viel schneller. Ich sehe einen Rhythmus und weiß, wie der sich anfühlt. Ich sehe, der ist auf dem Beat, der ist Offbeat, das ist der Auftakt zu dem. Hier ist eine Kette, die führt da und dahin. Natürlich, das ist meine musikalische Erfahrung. Aber die Kinder müssen diese Erfahrung erstmal machen. Und dafür braucht es immer wieder ein total genaues Hinschauen und Hinspüren. Was brauchen die jetzt, um das wirklich zu begreifen? Und so ist es in den Chören auch. Und verkörperte Musik fühlt sich anders an und springt auch dem Zuhörer anders entgegen. Und manche Leute belächeln vielleicht das, was wir bei Stimmsinn machen, ja, wenn wir einfache, was weiß ich, so Folk-Songs oder kleine Native American Songs oder so vielleicht im weitesten Sinne spirituelle Mantras oder irgendwie sowas immer wieder im Kreis singen und damit improvisieren. Ja, weil es auf den ersten Blick simpel ist. Aber es ist so ein großes Glücksgefühl, wirklich da einzutauchen und zu spüren, wie Musik sich entfaltet, wie wir das nicht machen müssen, sondern wie wir reingezogen werden in die Musik, wie sich plötzlich im Improvisieren Formteile selber finden, Und natürlich, es geht immer komplexer. Und natürlich, wenn ich persönlich jetzt einen anderen musikalischen Background habe, ich geübt bin in jazzigen Harmonien und so weiter, dann kann ich auch mit anderen Leuten anders improvisieren. Aber das muss parallel laufen. Es gibt so viele Leute, die schwierige Stücke singen können. Ja, das passiert in meinen Kursen immer wieder. Und wenn ich dann sage, wir singen hier diesen Zweizeiler und jeder darf machen, was er will, ihr könnt zweite Stimmen erfinden und so weiter und wir improvisieren damit und gucken mal, wo wir rauskommen. Oh mein Gott, ja, das sind Leute, die singen, was weiß ich, Mozart-Arien in ihrem Alltag, ja, und haben Schwierigkeiten, über zwei Akkorde zu improvisieren. Weil diese grundlegende musikalische Idee von ich erschaffe das, beziehungsweise ich erlebe das, was jetzt in diesem Moment passiert, weil die übersprungen worden sind. Wie viele Menschen können Chopin-Etüden am Klavier spielen und kein Volkslied begleiten? Und das hat für mich sehr viel damit zu tun, ob Musik wirklich verkörpert ist. Und ich sage nicht, dass das eine besser ist als das andere. Ich habe sehr hohen Respekt vor Menschen, die musikalisch ganz wildes Handwerkszeug haben. Ja? Ich habe auf keinem meiner Instrumente musikalisch wildes Handwerkszeug. Ich glaube, stimmlich bin ich schon ganz gut dabei. Ja? Einfach, weil es mich immer wieder interessiert hat, weil ich Lust hatte, daran zu üben. Aber ich glaube, ich habe ein sehr gutes musikalisches Gespür. Und da liegt meine Liebe. Da liegt meine Liebe zur Musik, wirklich Musik zu erschaffen. Und ich persönlich, ich liebe Musik, die simpel ist, aber auf den Punkt. Ich finde nichts geiler, als wenn wir in einer Soulband einen geilen Schluss haben, der krach, krach, bumm, alle zusammen. Wenn wir in einer Big Band einen bestimmten Rhythmus haben, der 100% einhakt. Ich liebe Musik, wo wir jeden einzelnen Baustein hören können und es sich alles wie das perfekte Puzzle ineinander puzzelt. Und das ist nur möglich, wenn wir uns nicht von Ton zu Ton buchstabieren. Das ist möglich, wenn wir Musik wirklich verstehen. Ja, und es geht immer mehr Schlenker und es geht immer komplexer. Aber muss das wirklich immer sein? Muss das wirklich immer sein? Ist nicht ein wirklich cool ausgearbeiteter dreistimmiger Chorsatz, der auf dem Punkt ist, bereitet das nicht den Leuten, die es tun und den Leuten, die es hören, mehr Genuss als ein irgendwie wackelig durchgestolperter sechsstimmiger Satz? Das ist meine Perspektive und ich glaube, da kann man wirklich auch in der musikalischen Grundausbildung mit Kindern, auch mit Erwachsenen noch sehr, sehr, sehr viel mehr Freiräume schaffen, wo wir Musik erleben können in ihrer pursten Form, ohne dass wir darauf angewiesen sind, besonders viel Handwerkszeug zu haben. Und wenn wir da sicher sind, dann können wir anfangen, Handwerkszeug parallel zu entwickeln und zu merken, dass diese basic musikalischen Prinzipien noch geiler, noch mehr Spaß machen, wenn wir noch mehr Handwerkszeug haben. Aber das ist ja der Sinn der Sache. Ja, wir möchten, dass das Handwerk, was wir haben, das musikalische Erleben noch reicher machen und nicht, dass das Handwerk das musikalische Erleben behindert. Das ist das, was ich oft erlebe. Dass Leute im Chor so rhythmisch unsicher sind, dass sie gar nicht mehr ans Musikmachen denken können, sondern dass sie nur Schiss haben, wann bin ich dran, und überhaupt sich nicht mehr verbinden können und das Ganze nicht mehr im Blick haben können. Und darum kann es nicht gehen. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Und ich hoffe, du kannst heute oder in den nächsten Tagen Musik machen. Wirklich Musik machen. Nicht nur üben, nicht nur Handwerk, nicht nur proben, nicht nur Töne buchstabieren, sondern wirklich musizieren. Oh.